Der Predigttext ist uns empfohlen aus dem Propheten Jesaja im 65. Kapitel. Jesaja schreibt oder verkündigt: So spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Welt wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich tue. Jerusalem will ich zu einem Ort der Freude machen und die Menschen darin umgebe ich mit Glück. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Alles Weinen und Klagen wird dann verstummen. Dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben. Und alte Menschen sterben erst nach einem erfüllten Leben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert. Und wer die 100 nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. Dann wird man sich Häuser bauen und sich auch selbst und sie auch selbst bewohnen. Kein Fremder lässt sich darin nieder. Man wird Weinberge pflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder isst von ihren Früchten. Denn in meinem geliebten Volk werden die Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer Mühe. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben, denn sie sind das Volk, das ich, der Herr, segne. Zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Lande leben. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Wolf und Lamm werden friedlich zusammenweiden. Der Löwe wird Heu fressen, wie ein Rind, und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt. Liebe Geschwister, das Ende des Kirchenjahres, am Volkstrauertag stehen uns die Opfer des Krieges vor Augen. Am Totensonntag nächste Woche stehen uns die Menschen vor Augen, von denen wir Abschied nehmen mussten, obwohl es vielleicht noch zu früh war. Da, wo uns die Grenzen im Leben begegnen, fangen wir an zu buchstabieren, wie doch die Grenzen einer neuen Welt weiter und größer gesteckt sein müssten, als unsere jetzige Erfahrung uns lehrt. Der Prophet Jesaja beschreibt das Jenseits eigentlich, indem er den neuen Himmel und die neue Erde als das Gegenteil von dem beschreibt, was er jetzt erlebt. Kinder, die nur wenige Tage erleben. Gestern bei der Jahreshauptversammlung des Christusdienstes unserer Mitteldeutschen Kirche hat ein ehemaliger Leiter eines Hannoveraner Kinderklinik von diesem Schmerz berichtet, wenn Kinder sterben müssen und was die Eltern dann durchmachen, wie die Warum-Frage immer und immer wieder durch die Flure hallt und Verzweiflung für lange Zeit zurückbleibt. Es lässt sich nicht erklären, lässt sich nicht verstehen. Und wenn man in diesen Tagen die Kirchenbücher aufschlägt, um nachzuschlagen, wer im letzten Kirchenjahr verstorben ist und dann mal weiter zurückgeht, auch ins letzte Jahrhundert und vorletzte Jahrhundert, ist betroffen über die Hälfte der Sterbeeinträge, betrifft Säuglinge, die in den ersten Lebensmonaten verstorben sind. Es werden keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und pflanzen, was ein anderer esse. Bitte lesen wir die Worte des Propheten nicht als eine Utopie, als ein Bild von einem Schlaraffenland, wo die Menschen alle in einem Fünf-Sterne-Hotel mit Palmenstränden Sonne pur erleben und alles all-inklusiv ist. So gelesen gehen wir vorbei an dem, was Jesaja hier sagen will. Nein, hinter diesen Zusagen steckt die Botschaft Gottes: Ich kenne euren Schmerz. Ich weiß, welche eure Wünsche unerfüllt geblieben sind und will eure Sehnsüchte stillen, sodass ihr getröstet werdet. Und diese alten Verheißungen tun das in besonders plastischer, tröstender Weise. Wenn hier von einer neuen Erde, einem neuen Himmel geredet wird, wo Wolf und Schaf beieinander weiden, wo der Löwe Stroh frisst und die Menschen steinalt werden, geht es um das Abwischen der Tränen, um Trost angesichts unserer Trauer und Schmerzen. Diese Verheißungen zielen auf das Ende von all dem, was uns
auch unsere Seele an tiefen Wunden hat erleben müssen. Dem Abschied von zu früh Verstorbenen, der Erfahrung, dass andere die Früchte unserer Arbeit für sich verzehren, aber wir nichts davon sehen. Der Prophet Jesaja richtet sich an seine Landsleute und sagt ihnen im Namen Gottes: Ich sehe die Punkte, die euch Schmerz bereiten, wo eure Sehnsüchte unerfüllt bleiben, wo euer inneres Barometer anzeigt, zu früh, zu plötzlich, insgesamt unbefriedigend, unbegreiflich, vergeblich, umsonst. Wenn wir heute die alten Verheißungen Gottes an die Israeliten lesen, spricht aus ihnen der Gott, den die Menschen damals schon als einen erlebt haben, der sie im Leben begleitet und dabei ein Auge auf ihre Not gehabt hat. So wie Hagar, die Magd des Abraham, die vertrieben in der Wüste an einem Brunnen eine Gottesbegegnung hatte, wo Gott ihr Heil und Perspektive verheißen hat und sie zu Gott sagt: Du bist der Lebendige, der mich sieht, in meiner Trauer sieht, in meinem Nicht-Erklären-Können sieht, in meinem Nicht-Alleine-Weiter-Wissen. Gott sieht, was seine Kinder durchmachen. Er sieht uns an den Grenzen unseres Lebens, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und das Wissen, Gott sieht mich, heißt, er ist bei mir in meinem Leid. Gott fühlt mit mir. Ich spüre Gottes Mitgefühl. Er kann mit mir mitleiden, weil er selbst gelitten hat. Gott setzt sich zu uns in unsere Dunkelheiten des Lebens, ist bei uns und hält unseren Schmerz aus. Aber er ist auch anders als die anderen Tröster, die uns auch ihr echtes Beileid bekunden und es wirklich auch ernst meinen, aber die selber ohnmächtig sind und nicht wirklich helfen können. Gott kommt zu uns mit mehr als nur mit Mitgefühl. Er kommt als der Schöpfer des Lebens, der alles neu machen will. Seine Gegenwart verbreitet etwas von dem schöpferischen Aufbruchsgeist mitten in unserer Trauer und Ratlosigkeit und sagt: Das ist nicht das letzte Wort. Es soll alles neu werden. Gott lenkt unsere Blicke weg vom Leid, hebt sie über unseren dunklen Horizont und lässt uns etwas sehen, was uns den Atem verschlägt: einen neuen Himmel, eine neue Erde. Es soll eine globale Gesamterneuerung geben. Und damit öffnet der christliche Glaube unseren Blick auch erstmal für diese Welt. Sie wurde auch von Gott geschaffen. Sie will er nun neu erschaffen. Und ihm geht es um den ganzen Kosmos und unsere Erde. Diese Erde und Welt ist nämlich nicht Gott verlassen und Gott egal. Nein, aber oft ist christlicher Glaube so verstanden worden, dass die Seele beim Tod ihr irdisches Haus endlich verlassen kann, um in den wahren Himmel einzugehen und dann nichts mehr mit diesem irdischen Jammertal zu tun haben zu müssen. Dieses Missverständnis ist durch Ansätze in der Theologie des Paulus entstanden, wo er vom Kampf zwischen Geist und Fleisch spricht. Und davon ausgehend nahm das junge Christentum Anleihen beim antiken Platonismus, wo die unsterbliche Seele im Gegensatz zum vergänglichen Fleisch unendlich höher geschätzt wurde und es für die Seele erstrebenswert wurde, vom Gefängnis des Leibes erlöst zu werden und sich loszumachen von dieser Welt. Und auch in der evangelischen Tradition ist die Rede vom irdischen Jammertal ganz stark nochmal gestärkt worden durch Paul Gerhardt. Im ersten Jahrzehnt nach dem Dreißigjährigen Krieg hat er die Fülle seiner großen Lieder alle gedichtet. Das war alles ein sehr beschränkter Zeitraum. Das waren die ersten 10 Jahre nach diesem großen, verheerenden Krieg. Sie hatten aber bei all ihrer Genialität, diese Lieder, eine traurige Schlagseite. In ihnen wird von dieser gesamten Welt ein Bild gezeichnet, das Gerhardt vor Augen hatte, das damalige Deutschland, das von den unterschiedlichen europäischen Armeen verwüstet war. Ein Tal des Jammers, des Leids, der Krankheiten und der Seuchen, der Entbehrung, der Todes- und Verlusterfahrungen, wo die arme, geplagte Seele nur noch durchzuhalten habe, bis sie endlich anfangen darf, wirklich zu leben, und zwar im Jenseits. Für so ein Denken hat Jesaja kein Verständnis. In seiner jüdischen Prägung geht es ihm um Gottes Erneuerung hier auf dieser Erde, die Gottes Erde ist und nicht nur Tummelplatz des Teufels. Unser jüdisches Erbe im Christentum mahnt uns zum Ende des Kirchenjahres: Gott will hier auf der Erde etwas schaffen, etwas bewegen, sein Reich aufbauen. dass evangelisch-kirchliche Tradition den christlichen Glauben zu einer reinen Herzensreligion verkümmern ließ, die zu dieser Erde und zu dieser Welt nur noch eine Negativbeziehung aufgebaut hat, war eine verhängnisvolle Fehlentwicklung, die sich von Gottes Intention wegentwickelt hat. Denn Gott liegt diese Welt am Herzen. Er hat eine Vision für sie. Er will sie erneuern und neu schaffen. Aber nicht auf einem fernen Planeten, ganz woanders, sondern hier. Hier auf dem Planet Erde. Zwar mit einem neuen Himmel, einer neuen Erde. In der Offenbarung wird das schön beschrieben, wie das neue Jerusalem herunterkommt, aber hier herunterkommt, auf diese Erde, um real hier anfassbar ist, eine neue Welt. Gottes Wort verbietet es uns, uns nur auf unser Seelenheil zurückzuziehen. Gottes Sorge ist es, dass auch unser Leib heil auf dieser Erde leben kann und damit, dass diese ganze Erde auch heil wird. Der große Schöpfergott hat eine Vision für diese Welt und er will sie neu erschaffen. Ich habe diese Woche mit diesem Wort gehadert, Gott, der neue Schöpfer einer Welt, weil ich ehrlich sagen muss, Gott, ich glaube dir das einfach nicht mehr. Nach all dem, was bisher gelaufen ist, wahrscheinlich kommt die Skepsis daher, dass wir die mit viel Pathos verkündigten Neuentwürfe nur allzu gut kennen. Von Parteien, die sich reinhalten wollen, vom Finanzierungssumpf der Lobbyisten, von der Autoindustrie, die saubere Verbrennungsmotoren versprechen und doch nur Software manipulieren, von Sozialreformen, die nur einseitig umverteilen und verschichten und die Armen bleiben die Armen und die Schere geht weiter auseinander. Wir kennen nur zu viele solcher Versprechungen einer neuen Welt, die bisher nur selten eingelöst wurden. Und ich frage mich auch ehrlich, wird Gott es diesmal schaffen, dein Versprechen einzulösen? Denn wenn wir genau gucken in der Geschichte der Menschheit, hat Gott es oft versucht und hat es nicht geschafft, bis heute nicht geschafft. Auch nachdem er mit Noah, also schon bei der ersten Schöpfung, nach wenigen Tagen, war diese neu erschaffene Welt nicht mehr so, wie Gott sie geplant hatte. Und auch nachdem er mit Noah noch mal ganz von vorn angefangen hat, hat es nicht lange gedauert und es war bald alles wieder wie zuvor. Die Anfänge mit dem Volk Israel in Ägypten, in der Wüste, die waren schon von Beginn an schwierig und blieben ein ewiges Auf und Ab und nicht das Heil, wo das Volk seinem Gott nachgefolgt sei mit ganzem Herzen. Und seit Himmelfahrt hat die Kirche sich mehr oder weniger erfolgreich bemüht, aber wartet noch immer auf das Reich Gottes in seiner Vollendung. Wird es Gott diesmal schaffen oder wird es nur einer jener vielen Versuche, die auch nur gute Versuche bleiben werden, die Welt zu erneuern? Unsere menschliche Enttäuschung über unterschiedliche Heilsankündigungen machen uns skeptisch. Was soll denn anders sein als die vielen anderen gescheiterten Versuche bisher? Haben es ja auch nicht gebracht. Dann schafft Gott halt eine neue Welt, aber sobald die Menschen da oben dann sind, wird es nicht lange dauern. Dann wird auch der Himmel, der neue Himmel, wieder in Nullkommanichts ein irdisches Jammertal werden. Ich denke aber, das ist der springende Punkt. Gott sucht unsere freie Entscheidung für ihn. Deshalb ließ Gott das Böse immer im Spiel. Und es konnte gar nichts werden. Keine endgültige Durchsetzung der Macht Gottes. Im Widerstreit zwischen Gott und dem Bösen ist der Mensch gefragt, seine Entscheidung für oder gegen Gott zu treffen. Und Gott schränkt sich ein, indem er dem Bösen Freiheit lässt, indem er auch den Menschen die Wahlfreiheit lässt und indem er das Böse gewähren lässt. Aber am Ende der Tage steht das Gericht an und damit das Ende der Möglichkeit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Das ist dann auch der Zeitpunkt der endgültigen Zerstörung der Macht des Bösen. Deshalb gehört zu den Zukunftsvisionen von Gottes neuer Welt auch zwangsläufig die Erwähnung von einem vorherigen Kampf, einem blutigen Kampf. Bei Jesaja hieß es, Kapitel 5, also wenn wir ein Kapitel weiterlesen, bei Jesaja heißt es, und der neue Himmel und die neue Erde, die ich schaffe, werden vor mir Bestand haben und alles Fleisch wird kommen, um vor mir anzubeten. Und sie werden hinausgehen und schauen, die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren, denn ihr Feuer wird nicht verlöschen. In der Johannes-Offenbarung endet das Neue Testament mit dem Herabkommen des himmlischen Jerusalem. Aber die vielen Kapitel davor werden wir mit hineingezogen in diesen Kampf des Bösen gegen Gott und seine Kirche und die endgültige Vernichtung des Bösen. Auch da geht's blutig zu. Jesus redet selbst von dem krachenden Ende der Vernichtung dieser Welt. Und der Apostel Paulus sagt, denn Gott muss herrschen, bis dass er alle Feinde unter Jesu Füße lege. Der letzte Feind, der vernichtet wird, auch da ist Vernichtung angesagt, ist der Tod als der Lohn der Sünde und damit Ausdruck des Bösen. Das macht den Unterschied zu allen bisherigen Neuanfängen aus und gibt uns die Gewissheit, dass dieser neue Himmel und diese neue Erde wirklich anders sind als alles zuvor Dagewesene. Da wird der Wolf neben dem Lamm weiden und der Löwe Stroh fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun, sagt Jesaja. Das wird das qualitativ Neue dieser Neuschöpfung. Gott wird sein, alles in allem, und das Böse, die Vergänglichkeit, Krankheit, alles Unvollkommene dieser Welt wird aufgehoben durch die uneingeschränkte Allgegenwart des Heiles Gottes. Sowas gab es noch nie auf Erden seit den Tagen Adams und Evas vor dem Sündenfall. Dass Christen nun mit so einer Utopie im Kopf herumlaufen, dass es eine Welt geben kann, wo es kein Böses mehr gibt und wo mit dem Tod Jesu auf Golgatha der Anfang des Reiches Gottes bereits gemacht ist, das hat Christen immer wieder auf die Idee gebracht, dass ja diese Erde auch schon Gottes Schöpfung ist und mit der Auferstehung Jesu ein Signal gesetzt wurde, dass der Macht des Todes, der Krankheit, des Bösen schon hier auf Erden Grenzen gesetzt wurden. Wenn Gott nicht nur das Heil der Seele, sondern Himmel und Erde am Herzen liegen, dann ist auch der Mensch zur Verantwortung für diesen Himmel und diese Erde gerufen. Das hat man nicht immer so gesehen. In Zeiten der römischen Christenverfolgung oder als Luther in Rom den Antichristen sitzen sah und die Türken den Weltuntergang herbeiführend, als Paul Gerhardt unter dem Eindruck der Verwüstung des Dreißigjährigen Krieges stand oder die evangelische Kirche unter dem Schock vor 100 Jahren nach dem Kriegsende ihr oberstes Haupt, den Kaiser, verloren zu haben, da hat man eher starr auf das Weltende geblickt und gewartet und kein Heller mehr auf diese Welt gewettet. Aber es gab auch andere Zeiten, als das Christentum am Ausgang der antike römische Staatsreligion wurde, als 20 Jahre schon nach Paul Gerhardt mit seinen Liedern mit der Barockzeit ein Aufschwung eintrat in Europa oder nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches die Chance für eine christlich-abendländische Demokratie gesehen wurde. Da erwachte im Christentum immer wieder die Erinnerung daran, dass Gott eine Vision für diese Welt hat, und man ließ sich begeistern, um Kirchen, Klöster, Krankenhäuser, karitative Einrichtungen, Missions- und Bibelanstalten und vieles mehr zu gründen und Verantwortung für diese Welt zu übernehmen. Und es war auch nicht nur das Verdienst der Christen, sondern aller Menschen, dass sich die Vision des Jesaja in unseren Tagen bereits ein Stück weit erfüllt hat. Schauen wir in die Kirchenbücher unserer Tage, müssen wir nach Säuglingssterblichkeit mit der Lupe suchen. Als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Soweit ist es noch nicht. Aber der Professor gestern prognostizierte, dass noch die biblische Altersgrenze von 120 Jahren wohl bald erreicht sein könnte. Nein, es ist noch nicht Gottes endgültige neue Welt. Aber Christen, die hier Verantwortung übernehmen, drücken dieser Welt schon den Stempel auf, unter dem Vorzeichen einer neuen Welt zu stehen, die Gott einst schaffen wird. Es fällt auf, dass es den Christen immer leichter gefallen ist, dieser christlichen Hoffnung Ausdruck zu verleihen, wenn die politischen Umstände etwas davon sichtbar gemacht haben. Aber wir sind nicht von dieser Welt abhängig. Das Ende des Kirchenjahres möchte uns Christen ermutigen, unter dem Vorzeichen von Gottes neuer Welt zu jeder Zeit Zeugen der Hoffnung zu sein, die manchmal auch ganz gegen den gesellschaftlichen Trend Zeichen der Hoffnung setzen, wo die anderen gelähmt die Hände in den Schoß legen und auf das Ende warten. Denn als Nachfolger Jesu sollen wir nicht wie Laub im Wind der jeweiligen Gesellschaft sein, sondern Persönlichkeiten, die von der Vorfreude der Begegnung mit dem Herrn geprägt sind. Und das ist letztlich der Kern aller christlichen Zukunftshoffnung, nicht in einem himmlischen Schlaraffenland zu leben, sondern bei Gott zu sein, wo die Suche Gottes nach dem Herz des Menschen zu seinem Ziel kommt. in dem der Mensch seinen Schöpfer von Angesicht zu Angesicht in die Augen schaut. Christliche Auferstehungshoffnung blickt in die Zukunft und in den apokalyptischen Endzeitszenarien hebt sich eine Gestalt heraus, der wiederkehrende Herr. Gott kommt uns entgegen in den Wirren der Geschichte wie in den unerklärlichen, verschlungenen Schicksalswegen unseres Lebens. Kein unentrinnbares, anonymes Schicksal wartet auf uns, sondern Gott kommt uns entgegen. Und es ist derselbe Gott, dem einst Hagar den Namen gab, der Lebendige, der mich sieht. Und dieser lebendige Gott, der uns sieht mit unseren Sehnsüchten, unseren unerfüllten Wünschen und Lebensträumen und Hoffnungen, begegnet uns nicht nur hier und jetzt, sondern er will uns mit uns einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Mit dieser zukünftigen Hoffnung für diese Erde sind wir aber auch eingeladen, schon dieser Erde hier den Stempel von Gottes Hoffnung aufzudrücken und zur Zeit oder zur Unzeit gegen den Trend Baustellen der Hoffnung einzurichten, Apfelbäumchen zu pflanzen. Wohl wissend, dass wir zwar einen neuen Himmel und einer neuen Erde entgegengehen, aber in erster Linie ist es ein Entgegengehen dem Schöpfer, dem Erlöser, dem Architekten dieser und einer neuen Welt, der in einer Person, aber auch der gute Hirte ist, der sich zu uns ans Krankenbett setzt, unser Leid mitempfindet und mitträgt, aber es letztlich überwinden möchte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.